Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wir schauen auf BMW, wir schauen auf Osram und wir blicken dann noch ins Weltall. Denn in unserer Serie Firmenporträt immer freitags in dieser Sendung, da starten wir heute eine Reihe über Geschäfte in fernen Galaxien. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch vor den fernen Galaxien widmen wir uns zunächst ganz irdischen Sorgen und Problemen und gehen auf BMW ein. Seit heute Mittag wissen wir, Harald Krüger, der Chef des Autobauers, wird seinen Vertrag nicht verlängern. In unserem Studio in München begrüße ich unseren Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Herr Watzke, warum schmeißt Krüger hin?
Ganz einfach, weil er seiner Abberufung zuvorkommen wollte. Sein Vertrag wäre im April 2020 ausgelaufen und er wäre, so hört man aus seinem Umfeld, nicht verlängert worden. Und deshalb kommt er selber seiner Abberufung bevor und schmeißt selber hin.
Das heißt, kommt diese Entscheidung gar nicht so überraschend?
Ja, also ja und nein. Ja, weil niemand hätte heute damit gerechnet, dass diese Paukenschlagmeldung kommt. Nein, deshalb, weil es schon lange Gerüchte gab und es Kreise bei BMW gab, im Aufsichtsrat, aber auch im Vorstand, die mit seinen unternehmerischen Entscheidungen nicht zufrieden waren und auch viele, die Krüger Schwäche vorgeworfen haben. Schwäche in der Außenwirkung. Er war 2015 beispielsweise auf der internationalen Automobilausstellung bei einer Produktpräsentation zusammengebrochen auf offener Bühne, aber Schwäche auch in unternehmerischen Entscheidungen. BMW, heißt es, ist ein Haifischbecken. Dort wird Stärke honoriert und Schwäche bestraft. Und das scheint Harald Krüger jetzt zum Verhängnis geworden zu sein.
Wenn wir da mal kurz eine Bilanz ziehen. Krüger ist ja seit Mai 2015 an der Spitze des Konzerns. War bzw. ist sein Werken und Wirken erfolgreich?
Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss ich sagen, muss man überrascht sein, dass Harald Krüger sein Amt verliert. Denn BMW hat in seiner Zeit Monat für Monat, Quartal für Quartal bessere Zahlen hingelegt, hat Rekorde eingefahren, sowohl was den Umsatz als auch den Gewinn als auch die Absatzzahlen angeht. Nur ganz zum Schluss sind die Zahlen ein bisschen schwächer geworden. 2018 war nicht mehr ganz so stark wie 2017 und im ersten Quartal gab es tatsächlich zum ersten Mal auch einen Verlust. Das scheint ihm zum Verhängnis geworden zu sein. Er wird bei BMW weiterhin dafür stehen, dass er das Prinzip der Technologieoffenheit hochgehalten hat, also dass BMW sowohl bei Verbrennern als auch bei E-Mobilität als auch bei Wasserstoff mit vorn dabei sein will. Aber bei seinen Produktentscheidungen hat er Entscheidungen getroffen, die im Vorstand und auch im Aufsichtsrat von BMW teilweise kritisch gesehen wurden.
Und wie steht Krüger im Vergleich zu den anderen Autobauernchefs da aus Ihrer Sicht?
Na, wenn man sich mal anschaut, Rupert Stadler, Audi, war in Untersuchungshaft. Winterkorn, VW, ist längst nicht mehr da und muss mit Haft rechnen. Zetsche bei Mercedes ist abgesägt worden oder ist zumindest seiner Absägung zuvor gekommen, ist jetzt jedenfalls nicht mehr Chef. Also die ganze Automobilbranche ist ein Haifischbecken und jetzt hat es auch Krüger getroffen.
Und wenn Sie sagen, so richtig überraschend kommt die Entscheidung nicht, gibt es denn zu diesem Zeitpunkt schon Namen, wer folgen könnte?
Ja, es sind immer wieder mehrere Namen genannt worden. Die FAZ hat, und die ist eigentlich sehr gut informiert, hat vor wenigen Minuten gesagt, dass der neue BMW-Chef Oliver Zipse werden soll. Das ist der Produktionsvorstand. Die FAZ zitiert Kreise bei BMW. Bis jetzt kann ich das nicht bestätigen, aber er ist einer der Namen, die immer genannt wurden. Also es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass Oliver Zipse neuer BMW-Chef wird.
Michael Watzke zum angekündigten Rücktritt von BMW-Chef Harald Krüger. Vorstand und Aufsichtsrat vom Lichttechnikkonzern Osram haben der Übernahme durch zwei Finanzinvestoren zugestimmt. Was bedeutet diese geplante Übernahme und die damit verbundenen Zusagen für die Beschäftigten? Burkhard Schäfers berichtet.
Osram bleibt Osram, beruhigt Osram-Chef Berlin. Osram bleibe auch in München. Und die Investoren Bain und Carlyle seien die richtigen Partner für das Unternehmen.
Sie haben zugestimmt, dass Osram ein eigenständiges Unternehmen bleibt. Patente, Technologien bleiben in unserer Hand und Osram als Marke, die seit über 100 Jahren besteht, wird als Marke genauso auch weiter bestehen.
35 Euro pro Anteilsschein bieten Bain und Carlyle den Osram-Aktionären. Das ist wenig im Vergleich zu Osrams Aktienkurs von vor einem Jahr, aber Osram-Chef Berlin rechnet anders.
Die 35 Euro im Verhältnis zu unserem Sharepreis, den wir in der letzten Woche hatten, wo oder über die letzten 3 Monate, dann ist es ein Premium von über 22-23%.
Die IG Metall ist naturgemäß nicht ganz so begeistert von dem gestern beschlossenen Übernahmedeal. Aber auch Klaus Abel, der Unternehmensbeauftragte der IG Metall für Osram und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, sieht die positiven Seiten.
Also ich glaube nicht, dass es eine Verschlechterung ist gegenüber der jetzigen Situation. Osram ist ja börsennotiert, wir haben da aktivistische Investoren, die auch jetzt schon gesagt haben, da muss Personal abgebaut werden. Angesichts der Gewinnwarnungen haben sie sozusagen radikale Kostensenkungsprogramme verlangt, was in der Regel Personalabbau bedeutet. Wir glauben, dass wir mit dem Investor jetzt einen Partner haben, wo wir auch über die nächsten Jahre hinweg erfolgreich arbeiten können.
Bain und Carlyle seien nicht dafür bekannt, Unternehmen zu filetieren und ertragsschwache Teile zu verscherbeln. Die IG Metall gehe davon aus, dass die getroffenen Zusagen gelten. Mitbestimmungsrecht, Arbeitsplatzerhalt und keine Standortschließungen.
Es ist praktisch eine Festschreibung des jetzigen Status quo. Wir haben keine Garantien, aber die haben wir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht, wenn Osram börsennotiert bleiben würde.
Die IG Metall werde um jeden Arbeitsplatz kämpfen, so Klaus Abel.
Burkhard Schäfers über Osram und ob es in diesem Zusammenhang nochmal Reaktionen auf dem Börsenparkett gibt, denn noch ist Osram an der Börse gelistet. Das wollen wir, das werden wir jetzt von Samir Ibrahim erfahren, den ich in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Herr Ibrahim, was tut sich bei der Osram-Aktie?
Na, erwartungsgemäß legt sie weiter zu um 1,9% jetzt. Damit ist sie 32,50 Euro wert. Wir haben es ja gehört, 35 Euro ist der Preis für die Übernahme, also liegt nach wie vor darunter. Die Aktie hat jetzt allerdings die letzten Tage schon ordentlich dazu gewinnen können. Allmählich kehrt da Ruhe ein.
Lassen wir Osram links liegen. Kommen wir zum Gesamtmarkt. Gestern fehlten Impulse vor den Anlegern der Wall Street. Die war nämlich dicht wegen des Unabhängigkeitstages. Es war ein überwiegend ruhiger Handelstag. Wie ist die Lage aktuell?
Ja, immer noch ruhig. Es liegt übrigens wieder an den USA. Die steigen zwar heute nochmal in den Handel ein, aber es gibt von dort auch den großen Arbeitsmarktbericht. In einer Stunde wird er veröffentlicht. Von dem hängt dann ein Stück weit auch die Zinspolitik der Fed ab. Da warten Anleger vorher lieber ab. Der DAX heute bei sehr ruhigem Handel leicht im Minus mit 42 Punkten, also nur bei 3%. Und damit aktueller Stand 12.587 Punkte.
Der Rückblick auf den Juli insgesamt, also der Wochenrückblick, wie fällt der bisher aus?
Ja, ganz gut. 1,6% im Plus, nicht so wahnsinnig viel, aber man muss dazu sagen, es gab 7 Tage in Folge ein Plus beim DAX. Also über die letzten 2 Wochen gesehen, können Anleger zufrieden sein.
Ein Rekordtief gab es gestern auf dem Markt für Staatsanleihen, und zwar bei den 10-jährigen Bundesanleihen. Was hat sich denn da heute noch getan?
Ja, recht wenig. Die Umlaufrendite für deutsche Anleihen, die ist auf ein Minus von 0,39% zurückgekommen. Aber 10-jährige Bundesanleihen, die bleiben laut Mitteilung der Bundesbank auf ihrem Rekordminus von 0,41%. Deutsche Staatsanleihen also weiter heiß begehrt. Seit Anfang Juni geht das jetzt schon so. Eine Rallye am Anleihemarkt, das ist ziemlich ungewöhnlich. Und deshalb habe ich heute Ulf Kraus eingeladen. Er ist für die Helaba am Rentenmarkt unterwegs. Sieht das Drama also jeden Tag mit eigenen Augen. Herr Kraus, warum dieser Run auf deutsche Staatsanleihen?
Ja, man muss sagen, also es ist schon auch für viele Anleger natürlich ein Schock, weil man wirklich noch vor einem Jahr gedacht hat, die Geldpolitik ändert ihre Richtung. Es wird eine Normalisierung geben. Die EZB hatte das auch so ein bisschen angedeutet. Nun wurde das erst einkassiert und jetzt geht man sozusagen schon wieder in den Zinssenkungsmodus, weil eben die Konjunkturdaten schwach sind und die Inflation auch niedrig ist. Und das führt zu einer völlig veränderten Situation auch an den Rentenmärkten und hat dazu geführt, dass die Kurse so in die Höhe geschnellt sind, dass wir einen Gaskran Aufwärtstrend bei den Kursen haben. Umgekehrt natürlich die Renditen auf historische Tiefs gefallen und das auch in anderen Ländern, auch in Frankreich. Das hängt vielleicht auch mit der Veränderung bei der EZB zusammen, mit der Ankündigung, dass Christine Lagarde hier die Nachfolgerin von Mario Draghi ist und auch eine gewisse Kontinuität da unterstellt wird. Und das bedeutet eben weiterhin sehr niedrige Zinsen. Und die Anleger wissen natürlich auch nicht genau, wo es jetzt konjunkturell hinläuft. Aber um Sicherheit zu haben, muss man eben auch in Bundesanleihen investiert sein, weil die eben da, sag ich mal, der sichere Hafen sind in dem Fall, wenn es wirklich konjunkturell noch schlechter werden sollte, was wir allerdings nicht hoffen.
Warum denn immer noch ausgerechnet Bundesanleihen? Französische, naja, italienische jetzt vielleicht nicht, aber andere europäische Anleihen sind ja jetzt auch nicht so schlecht. Es steht auch immer noch die EZB dahinter. Warum immer noch dieser Hype um die deutschen Anleihen?
Ja, das ist, es ist nun mal die Benchmark. Weltweit sind es die US-Treasuries, die 10-Jährigen. Jetzt in, für Europa sind es eben die 10-Jährigen Bundesanleihen. Und die Bunds, wie sie auch genannt werden, sind halt auch sehr knapp. Ne? Also es gibt immer weniger davon, weil natürlich auch der Staat, ich sag mal so, seine Schuldenpolitik zurückgefahren hat. Und auf der anderen Seite kaufen auch die Notenbank, auch die Bundesbank im Auftrag der EZB, kauft natürlich auch sehr viele Staatsanleihen ein. Und es ist ein knappes Gut. Und wie mit allen knappen Gütern ist es, ist das steigt, wirkt preissteigernd. Und das ist natürlich auch eine absolute Qualitätsanleihe. Man muss ja sagen, Deutschland ist, wenn man sich auch die Risikoaufschläge anschaut, noch besser bewertet als die USA, die ja auch, sag ich mal, höhere Schulden haben. Also das ist sozusagen das Beste, was man im Moment auf dem Markt kriegen kann. Und wie es so ist mit den besten Sachen, dafür muss man auch ordentliche Preise zahlen.
Klassisches Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. Sie haben die Bundesbank, haben Sie gerade erwähnt. Welche Rolle spielen denn andere Zentralbanken? Man hört ja, dass auch China, die chinesische Staatsbank, auch die russische im Augenblick groß als Einkäufer bei deutschen 10-Jährigen unterwegs sind.
Ja, auch für die gilt, man muss sich auch natürlich diversifiziert aufstellen und wir haben natürlich auch auf den Währungsmärkten entsprechende Bewegungen und die Bundesanleihen sind hier natürlich auch wiederum sehr gesucht, weil sie eben diese sehr liquide Anlageklasse darstellt und die anderen Notenbanken eben auch hier, ich sag mal so, dieses Feld abgrasen.
Für den Normalsterblichen kaum noch nachvollziehbar. Also der Investor, der zahlt jetzt Geld, damit dem deutschen Staat Geld leiht. Auch Kleinanleger wurden ja früher mal aufgefordert, deutsche Staatsanleihen zu kaufen. Der ein oder andere ist da noch investiert. Wann ist es denn mal wieder soweit? Gibt es da irgendwann Hoffnung, dass auch der deutsche Sparer am Ende mal die sichere Bundesanleihe kaufen kann?
Ja, wie ich eingangs gesagt habe, die Situation ist eine völlig andere als noch vor einem Jahr. Im Moment muss man wirklich eher auf sinkende Zinsen, auf weiterhin sinkende Zinsen rechnen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch wieder in den positiven Bereich bei den 10-jährigen Bundesanleihen beispielsweise jetzt auf Sicht vielleicht von einem Jahr. Aber die Sache ist schwierig und ich kann dem Sparer eigentlich da wenig Hoffnung machen, dass wir da rauskommen, weil eben der, ich sag mal so, die EZB doch vor einiger Zeit verpasst hat, hier eine Wende einzuleiten.
Also schwierige Aussichten für den deutschen Kleinsparer. Das war Ulf Kraus von der Helaba. Vielen Dank.
Ja, soweit Erklärungen und Einordnungen zu dem, was da gerade auf dem Anleihemarkt passiert und was das bedeutet. Was, Herr Ibrahim, passiert denn derzeit auf dem Devisenmarkt?
Ja, auch relativ wenig Bewegung. Der Euro gibt allerdings leicht nach. Aktueller Preis jetzt 1,1263 $.
Wie entwickelt sich der Goldpreis?
Ja, da geht Tafel, kann man so nicht sagen, aber das Hoch, das hat sich langsam eingependelt. Wir stehen jetzt bei 1,414,63 $ hier Feinunze.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und widmen wir uns jetzt noch weiteren Einzelwerten. BMW-Chef Krüger nimmt seinen Hut. Wir haben ja darüber berichtet, was wir noch nicht wissen. Wie reagieren die Anleger?
Ja, ganz entspannt. Die Aktie klar minus, verliert 0,6%. Die Reaktion etwas uneinheitlich. Wechsel an der Spitze heißt immer Unruhe. Zum anderen, die Nachfolge soll zeitnah geregelt werden. Das beruhigt auch Anleger.
Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat Ihnen gleich drei Gutachten vorgestellt, wie ein Preis für klimaschädliche CO2-Emissionen organisiert werden könnte. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
In allen drei Gutachten kommt, so Schulze, zum Ausdruck, dass ein Preis für CO2 nicht nur Kosten, sondern klimafreundliches Verhalten auch belohnen soll.
Also wer sich für eine klimafreundliche Variante entscheidet, der kann ein Plus machen. Je weniger Sie Auto fahren, je weniger Öl Sie verbrennen, desto mehr haben Sie dann von der Klimaprämie.
Die Berechnungen in den drei Gutachten will Schulze in die nächste Sitzung des Klimakabinetts am 18. Juli einbringen, bei der erstmals eine CO2-Bepreisung auf der Tagesordnung steht. Der Boom bei den SUVs, also den sportlichen Geländefahrzeugen, hält allen Klimabedenken zum Trotz an. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes stiegen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,2% auf knapp 69.000 Fahrzeuge an. Normale Geländewagen legten um 2,5% zu auf gut 30.000 Autos. Beide Fahrzeugtypen zusammengenommen kommen jetzt auf einen Marktanteil von gut 21%. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat ihre Finanzen im Griff. Nach Angaben der Schufa, die ja Informationen sammelt über die Kreditwürdigkeit, wurden im vergangenen Jahr 97,9% der Konsumkredite vertragsgemäß zurückgezahlt. Die Industrie in Deutschland hat nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Mai deutlich weniger Aufträge erhalten, 2,2% weniger als im Vorjahresmonat. Das war nach Angaben der Statistiker der erste Rückgang nach zwei moderaten Anstiegen in Folge. Allerdings war der Jahresstart besonders schlecht ausgefallen. Analysten hatten für Mai einen leichten Rückgang im Durchschnitt von 0,2% erwartet.
Es gibt einmal eine alleinstehende Arbeitnehmerin.
Das war Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir kommen zum Firmenporträt. 50 Jahre nach der Mondlandung der Amerikaner ist der für unser Auge hellste Himmelskörper am Nachthimmel ein Sehnsuchtsort für Unternehmer und Investoren wie überhaupt das Weltall. In einer Firmenporträtserie wollen wir an dieser Stelle Weltraumunternehmer und ihre Ideen vorstellen. Heute das Firmenduo ExoLaunch und German Orbital Systems. Diesen beiden Unternehmen verdanken beispielsweise Radioamateure aus Thailand, dass sie ihre Programme verschicken können. Genau heute ist übrigens einer der Satelliten des Firmenduos gestartet. Reinhold Brüning mit dem ersten Teil unserer Reihe über Geschäfte in fernen Galaxien.
Eines der Gründerzentren für Start-up-Unternehmen liegt in Berlin-Mitte. Es gibt ein ganzes Labyrinth von Eingängen. Die Firmen ExoLaunch und German Orbital Systems sind gar nicht so leicht zu finden. Einer der Geschäftsführer der kleinen Firmengruppe ist Walter Ballheimer. Ein junger, dynamischer Typ mit Vollbart, der gerade in einem Laborraum zugange ist. Der Raum ist eine wilde Mischung aus Büro- und Elektronikwerkstatt, verbunden mit Erinnerungen.
Wir haben hier mit dem Raum angefangen, damals noch mein Mitgründer und ich und dann noch ein paar Ingenieure. Und dann stand ich ja auch dann irgendwann viele Schreibtische und hier wurden auch die Satelliten teilweise gebaut und integriert und gelötet und alles.
Der Start der ersten eigenen Satelliten war aufregend, erinnert sich Walter Ballheimer. Denn es dauert ziemlich lange, bis das Signal eines neuen Satelliten auf dem Monitor des Weltraumbahnhofs auftaucht. Oder eben auch nicht.
Wir saßen dann alle davor, alle Mitarbeiter der ersten Stunde, und haben dann dieses Signal gewartet. Und als es dann soweit war, fällt einem dann so ein Stein vom Herzen und man freut sich und geht feiern und dann geht der Regelbetrieb los.
Das Gründerteam von der TU Berlin hat 2013 und 2014 zwei Firmen aufgebaut. ExoLaunch bringt im Auftrag von Kunden Satelliten in die gewünschte Umlaufbahn. Und German Orbital Systems baut Satelliten.
Hier wird gelötet, hier werden Kabel gebaut, wenn so Kabelbäume zu erstellen gibt, genau. Und ansonsten wird hier ganz viel programmiert und entwickelt und hier vorne machen wir ein bisschen CAD-Entwurf.
Walter Ballheimer zeigt nebenan ein ganz besonderes Labor, garantiert staubfrei, ein sogenannter Reinraum. Hinter einer Glasscheibe hantiert eine Gestalt mit elektronischen Bauteilen. Sie trägt einen weißen Schutzanzug und Mundschutz.
Man sieht jetzt auch gerade einen Mitarbeiter da, wie er gerade an einem Satelliten rumbaut. Wir haben jetzt mehrere davon im Aufbau, drei Stück insgesamt. Die werden dann im Juli in den Orbit gestartet vom russischen Vostochny-Weltraumbahnhof aus. Genau, den einen, den der Kollege da gerade in der Hand hat mit der langen Antenne, den bauen wir für die Radio Amateur Society of Thailand.
Dass sich Kunden wie das thailändische Amateurradio einen eigenen Satelliten leisten können, ist nur möglich, weil es eine ganz neue Szene von Weltraumfirmen gibt. 200.000 Euro kostet der Mitflug auf einer Trägerrakete nur noch. Und bei den Berlinern einen Satellit bauen zu lassen, kostet sogar nur noch 50.000 Euro.
Das alles wurde möglich gemacht durch die Miniaturisierung, die auf dem Elektronikmarkt. Wir benutzen Elektroniken, die auch in normalen Haushaltsgeräten zum Beispiel benutzt werden. Mikrochips, die in Fernbedienungen oder in Fernsehern oder in Computern drin sind. Das können wir tun, weil diese Mikrochips in unglaublichen Stückzahlen hergestellt werden.
Bisher wurde in der Raumfahrt die Qualität jedes Bauteils einzeln überprüft. Bei der modernen Massenfertigung wird dagegen die Qualität des ganzen Herstellungsprozesses gesichert. Und pro Stück ist das wesentlich günstiger.
Und hier hat man nochmal ein bisschen einen besseren Blick auf das Labor. Also da direkt mit den Solarzellen, diese Würfel, die sind 10 mal 10 mal 30 cm groß etwa. Der Vorteil dieser Dinger, und das ist eigentlich die wahre Revolution an diesem Format, dass alle Hersteller wissen, okay, solange ihr Satellit diese Maße hat, können die mit diesem System gestartet werden. Und das schafft Preissicherheit, das schafft Planungssicherheit und das ermöglicht überhaupt erst diese New Space Revolution.
Und diese Chance haben Walter Ballheimer und seine Kollegen genutzt.
Wir haben uns hochgearbeitet vom ersten kleinen Auftrag, wo wir einen universitären Satelliten für ein zentralasiatisches Land hergestellt haben. Dann über andere Aufträge nach und nach bis zu dem Volumen, welches wir jetzt umsetzen. Und da sind in der Firmengruppe immerhin 10 Millionen Euro im Jahr. Wir sind vollständig und zu 100% in Gründerhand und wollen es auch erstmal bleiben. Derzeit haben wir 19 Mitarbeiter, würden jetzt in absehbarer Zukunft 4 weitere einstellen. Ich denke, dass wir im Laufe der nächsten 1,5-2 Jahre so 40 Mitarbeiter anwachsen werden.
Die neuen Mitarbeiter zu finden, wird aber nicht leicht werden, sagt Walter Ballheimer. Die meisten jungen Ingenieure in Deutschland wollen lieber zu den etablierten Firmen.
Wir haben natürlich extreme Vorteile, Arbeitsklima bezogen gegenüber diesen großen Firmen. Ne? Wir haben eine flache Hierarchie, wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben gar nicht mal so schlechte Vergütung. Ne? Und von daher, ja, wenn das jetzt jemand hören sollte im Radio, dann die Bewerbung schicken, ich gucke mir das gerne an.
Die gute Entwicklung seiner Start-ups sollte allerdings nicht davon ablenken, dass die Unterstützung in Deutschland noch zu wünschen übrig lässt, sagt Ballheimer.
In den USA können Hersteller von Raketen, aber auch Hersteller von kleinen Satelliten mit einer starken staatlichen Unterstützung rechnen. Aber dennoch, es gibt wahrscheinlich keine bessere Zeit, Weltraumunternehmer zu sein, als gerade jetzt.
Das war das Firmenporträt, der Auftakt unserer Reihe, das Weltall als Geschäftsmodell, die dann am nächsten Freitag fortgesetzt wird. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Wie ist das Übernahmeangebot zweier US-Finanzinvestoren für das Münchner Traditionsunternehmen Osram einzuschätzen? Dies ist eine der Fragen, die die Kommentatoren beschäftigten.
Die Börsenzeitung findet: Für langfristig orientierte Aktionäre von Osram gibt es wenig Gründe, die Übernahmeofferte von Bain Capital und Carlyle anzunehmen. Das beste Argument liefern die beiden Finanzinvestoren selbst. Wären sie nicht von einer Erholung des stark konjunkturabhängigen Geschäfts überzeugt, ließen sie von dem Münchner Lichttechnikkonzern die Finger. Irgendwann wird sich das Geschäft von Osram wieder beleben. Die Voraussetzungen für die Rückkehr zu Wachstum und höheren Umsatzrenditen sind jedenfalls gut. In München sei man zumindest froh, dass zwei US-Käufer zugriffen und keine chinesischen Investoren, bemerkt die Süddeutsche Zeitung. Bain und Carlyle gelten, anders als etwa der aktivistische Fonds Elliott, der gerade bei Bayer eingestiegen ist, nicht als aggressive Zerschlager. Ihr Geschäftsmodell besteht darin, Unternehmen zu einem niedrigen Preis zu übernehmen, zu sanieren und später gewinnbringend wieder zu verkaufen. Das setzt aber voraus, dass die Dinge unter ihrer Kontrolle besser laufen als bisher unter Vorstandschef Berlin. Das wird nicht einfach werden. Die Deutsche Umwelthilfe darf Industrie und Handel auch künftig wegen Mängeln beim Verbraucherschutz verklagen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begrüßt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Das deutsche Verbandsklagerecht ist ein kluger, staatsferner Weg der Rechtsdurchsetzung, ohne Behördenapparat, effizient und günstig. Denn eine Abmahnung kann Streit vor Gericht verhindern und diese so entlasten. Wer keine Lust mehr auf die Deutsche Umwelthilfe und ihr wenig dezentes Auftreten hat, muss die Rechtslage ändern. Wer Fahrverbote verhindern will, muss die Grenzwerte einhalten oder eben diese ändern. Ersatzhandlungen bringen niemanden weiter. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht es anders. Nicht einmal die letzte Instanz kann am Tun der selbsternannten Umweltretter etwas Ungesetzliches finden. Das macht die ganze Sache trotzdem nicht besser. Die als gemeinnützig registrierte, in Teilen aus Steuergeldern finanzierte Organisation betreibt ein Geschäftsmodell, das dem windiger Abmahnvereine nicht unähnlich ist. Den Eindruck, dass es der Umwelthilfe mehr um den eigenen Gewinn geht als um das Wohl von Umwelt und Verbrauchern, kann auch das BGH-Urteil nicht zerstreuen.
Und mit dieser Ansicht der Volksstimme aus Magdeburg endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Arbeitsbedingungen der Bademeister in schwierigen Zeiten. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.